Wie Europa. Der Themenschwerpunkt zur Europawahl. Im April und Mai auf Detektor FM. Unterstützt von der Europäischen Kommission.
In den vergangenen Wochen sind einige Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern zusammengekommen zu verschiedensten Themengebieten. Natürlich steht das Freihandelsabkommen mit den USA im Fokus, der NSA-Skandal und ein mögliches Demokratiedefizit der Europäischen Union. Beginnen wollen wir aber mit Ihrem Fachbereich, Herr Oettinger, der Energiepolitik. Sie haben sich Anfang der Woche mit dem russischen Energieminister Alexander Nowak getroffen. Konnten Sie eine Gaskrise, vor der Sie noch vor Wochen gewarnt haben, verhindern?
Wir haben Sicherheit, dass die Russen an die Ukraine Gas bis Ende Mai liefern. Und da die Ukraine ja nicht nur Gas für ihren eigenen Markt, sondern auch als Transitland Gas für die Europäische Union transportiert, wollen wir alles tun, um die Krise zwischen Ukraine und Russland noch vor Ende Mai beizulegen und den Streit über offene, unbezahlte Rechnungen einem Ergebnis zuzuführen. Wir werden die Gespräche nächsten Montag mit der Ukraine, mit Russland gemeinsam fortführen. Ich bin eigentlich der Meinung, wenn alle konstruktiv sind, dann sollten wir die Probleme nächste Woche einem fairen Ergebnis zuführen. Dann werden die Rechnungen, die berechtigt sind, bezahlt und andere, die politisch aufgemacht waren, aber nicht berechtigt sind, werden damit erledigt.
Eine Hörerin wollte wissen, welche Auswirkungen die Ukraine-Krise generell für die europäische Energiepolitik hat.
Wir sehen ein weiteres Mal, dass Gas auch als Instrument der Politik eingesetzt werden kann. Und deswegen werden wir unsere Strategie der Diversifikation und der Effizienzsteigerung fortsetzen. Das heißt, Energieeffizienz, Energiesparen zuallererst und dann im Gassektor und im Ölsektor möglichst einen vollendeten Binnenmarkt zu haben, verschiedene Quellen und Routen und Leitungen zu haben, die Speichermengen, die wir an Gas in Kavernen und Pipelines haben, zu erhöhen, um so unsere Abhängigkeit von einem Lieferanten weiter zu senken.
Was spricht denn eigentlich jetzt dagegen, die Idee einer europäischen Energieunion aufzugreifen, die ja zum Beispiel der polnische Premierminister Donald Tusk gefordert hat, um vielleicht Versorgungssicherheit zu gewährleisten, um sich nicht so abhängig zu machen von Russland und vielleicht auch jährliche Preissteigerungen im Energiesektor einzudämmen?
Wir sind auf dem Weg, die Energiepolitik zu europäisieren. Wir sind auf dem Weg, den Binnenmarkt für Gas und Strom zu vollenden. Wir haben von Herrn Luft dazu 6 Vorschläge bekommen. Bei 5 Vorschlägen stimme ich uneingeschränkt zu. Und beim 6. einer Einkaufsunion prüfen wir derzeit die rechtlichen Möglichkeiten und werden all dies dann mit ihm und mit der Kanzlerin und mit anderen Regierungschefs Ende Juni im Europäischen Rat, der sich nur um Energieversorgungssicherheit kümmern wird, besprechen.
Eine mögliche Alternative, die auch immer wieder ins Spiel gebracht wird zum russischen Gas, ist das Fracking. Dabei werden Risse im Gestein erzeugt, Chemikalien in diese Risse gepumpt, um Schiefergas zu gewinnen. Die Stiftung Bürger für Leipzig will von Ihnen wissen, Herr Oettinger, wie sieht eigentlich Ihre Position zum Fracking aus?
Die Amerikaner haben erreicht, dass sie durch Schiefergas auf Gasimporte weitgehend verzichten können und damit unabhängig werden und einen Gaspreis erreicht haben, der nur ein Drittel so hoch ist wie der Gaspreis in Deutschland. Eine vergleichbare Entwicklung in der Dimension wird in Europa nicht erreichbar sein. Aber es gibt Potenzial. Und deswegen ist meine Überlegung, einige Pilotprojekte zu ermöglichen. Das heißt, nicht jetzt in großen Mengen zu produzieren, sondern den Ingenieuren, den Maschinenbauern, den Geologen, den Wasserwirtschaftlern eine Chance zu geben und in einigen Demonstrationsprojekten zu erproben und nachzuweisen, dass dies ohne jede Gefahr für Trinkwasser oder Grundwasser möglich ist und so unsere Importabhängigkeit verringern kann.
Sie sagen jetzt, dass es möglich ist, dass es keine Auswirkungen auf die Umwelt gibt. Sie scheinen da sehr sicher zu sein, dass es eben diese Auswirkungen nicht gibt. Aber es gibt ja verschiedene Positionen, die zeigen oder die besagen, dass es eben doch große Risiken gibt. Und vor allem auch, wenn man jetzt die wirtschaftliche Seite betrachtet, ist der Boom in den USA doch ziemlich abgeklungen. Wie stehen Sie diesen Risiken und auch der einer möglichen Nichtwirtschaftlichkeit des Frackings gegenüber?
Also von einem abfliegenden Boom kann keine Rede sein. Im Gegensatz zu den meisten, die in Deutschland mitreden, war ich in den USA und bin in ständigem Kontakt mit den entsprechenden Unternehmen und der Forschung. Und der amerikanische Gasmarkt ist auf lange Jahrzehnte völlig verändert. Schiefergas wird eine entscheidende Rolle spielen und in den nächsten Jahren werden China, werden Argentinien und andere folgen und in der Europäischen Union werden Großbritannien, Polen, Litauen, Rumänien folgen. Und deswegen rate ich zu Pilotprojekten, die neue Technik zu erproben und dann zu entscheiden, ist der richtige Weg. Würden wir von vornherein jede Erprobung ablehnen, würden wir uns die Chancen erst gar nicht anschauen können. Und hinzu kommt, Trinkwasser und Grundwasser befindet sich in 1 Meter Tiefe bis 100 Meter Tiefe. Schiefergas würde in 5000 Meter Tiefe hergestellt. Das heißt, da geht es nicht um Gefahren direkt in der Erdscholle, da geht es um Potenzial weit in der Erde drin und damit um die Möglichkeit, weniger Gas aus Sibirien oder der Arktis zu importieren.
Was ist denn eigentlich mit den erneuerbaren Energien? Die scheinen in der aktuellen Debatte um die Ukraine-Krise überhaupt keine Erwähnung zu finden. Ist nicht genau jetzt die richtige Zeit, mit vollem Elan eine gemeinsame europäische Politik für erneuerbare Energien anzugehen?
Die haben wir. Wir forschen bei erneuerbaren Energien gemeinsam. Wir vergeben Gutachten für gute Standorte. Wir machen die Netzplanung grenzüberschreitend. Und wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen 2020 20% im Endenergieverbrauch erneuerbar haben. Und die Kommission hat jetzt im Januar einen Vorschlag gemacht, diesen Wert 2030 auf 27% zu erhöhen. Damit haben wir einen europäischen Rahmen, der die erneuerbaren Energien stärkt. Nur, da man Strom in größeren Mengen nicht speichern kann, brauchen wir gerade für eine steigende Zahl von volatilen Erneuerbaren wie Wind- und Solarstrom Gas und Gaskraftwerke. Das heißt, die Erneuerbaren sind fast der Grund, damit wir mehr Gas brauchen, weil Gas flexibler und umweltfreundlicher als Kohle ist.
Aber wäre jetzt nicht trotzdem genau die richtige Zeit, viel intensiver noch diese Ziele anzugehen? So 20% bis 2020, das ist natürlich kein schlechtes Ziel, aber ging es nicht gerade im Hinblick auf diese Krise, die ja doch politische Unstimmigkeiten zeigt und zeigt, dass auch Russland, ich sage es mal, am Gashahn drehen kann, dass da nicht die erneuerbaren Energien noch viel stärker in den Fokus geraten sollten?
Nochmals, das tun wir. Die 20%, die in 7 Jahren erreicht sein werden, sind der gesamte Endenergieverbrauch. Auf den Stromsektor bezogen, und in Deutschland ist ja die Debatte nur um Strom, heißt dies, dass wir etwa 34% unserer Strommengen aus erneuerbaren Energieträgern umwandeln müssen. Ein Drittel, das ist ein beachtlicher Wert, und den werden wir auf 45% 10 Jahre später steigern. Das heißt, da ist Europa weiter als jeder andere Kontinent.
Das war der erste Teil aus dem Interview mit Günther Oettinger. Im zweiten Teil dreht sich alles um die Beziehung zwischen der Europäischen Union und der USA.
Am 25. Mai ist Europawahl. Wir sprechen darüber. Wie Europa? Der Themenschwerpunkt auf Detektor FM. Unterstützt von der Europäischen Kommission.